Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit Beratungen von Einzeletats hat der Bundestag seine Haushaltsdebatte fortgesetzt. Dabei nahm die Opposition gleichermaßen Verkehrsminister Scheuer und Innenminister Seehofer ins Visier. Schwere Vorwürfe gegen Scheuer gab es vor allem wegen der gescheiterten Pkw-Maut. Seehofer kündigte im Kampf gegen den Rechtsextremismus hunderte neue Planstellen im Bundeskriminalamt und im Verfassungsschutz an. Beim Rechtsextremismus sei so wörtlich höchste Aufmerksamkeit geboten.
Horst Seehofer sitzt am Morgen entspannt als einer der Ersten im Plenarsaal. Ein bisschen wie ein Sportler, der demonstrativ selbstbewusst lange vor seinem Gegner das Spielfeld betritt. Er wirkt zufrieden mit dem Haushaltsentwurf für sein Ministerium, mit seiner Arbeit. Trotzdem muss der Innenminister auch eine schlechte Nachricht verkünden. Der Rechtsextremismus sei mittlerweile für Deutschland genauso gefährlich wie der Islamismus.
Wir ergänzen deshalb das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Verfassungsschutz mit neuen Einheiten, die sich speziell auf diesen Komplex konzentrieren. Und ich bitte jetzt schon darum, im Rahmen der Haushaltsberatung dafür uns auch die notwendige Mittelausstattung, insbesondere die Planstellen, zur Verfügung zu stellen.
Hunderte Stellen sollen neu geschaffen werden. Die Grünen unterstützen das, doch es geht ihnen nicht schnell genug.
Ja, wo sind denn die Stellen, Herr Seehofer? Eben haben Sie noch hier im Parlament dafür geworben, dass wir Sie dabei unterstützen, aber in Ihrem Haushaltsentwurf stehen Sie nicht drin. Aber die Probleme im Bereich des Rechtsextremismus, die bestehen doch nicht erst seit gestern.
Kritik auch von den Linken. Solange Seehofer rechte Netzwerke innerhalb der Sicherheitsbehörden weiter ignoriere, brauche er diese nicht auch noch auszubauen.
Um den Rechtsextremismus und Terrorismus zu begegnen, brauchen wir keine neuen Planstellen beim Verfassungsschutz, der Bundespolizei oder beim Bundeskriminalamt. Zumal schon jetzt von den bestehenden tausende Dienstposten gar nicht besetzt werden können.
Über Rechtsextremismus von der AfD kein Wort. Dafür umso mehr zum Thema Flüchtlinge.
Wir haben nach wie vor massenhaft illegale Migration aus Afrika und islamischen Ländern. Personen archaisch sozialisiert, statistisch überproportional kriminell, meist ohne Ausbildung. Und dennoch werden sie bedenkenlos jährlich in hunderttausender Stärke ins Land gelassen. Eine erhebliche Belastung unserer Sozialsysteme.
Doch Horst Seehofer hatte zuvor bereits erklärt, die Zahl der Asylanträge gehe auch in diesem Jahr weiter zurück. Mit hoher Wahrscheinlichkeit seien es 2019 weit unter 180.000.
Während andere bis heute, da war eben die Rede von Herrn Kurios beste Beispiel, eigentlich nur Ängste schüren, aber keine konkreten Vorschläge machen, um einfach ihr politisches Süppchen weiter zu kochen, haben wir einfach in den letzten Jahren unsere Arbeit gemacht.
Im Gegensatz zur mitregierenden SPD ist die FDP mit der Asylpolitik weiterhin unzufrieden.
Warum beschließen Sie oder verhandeln Sie keine Rückführungsabkommen? Warum ist es immer noch so, dass in Deutschland Menschen nicht abgeschoben werden, die längst abgeschoben werden müssten?
Eines war Horst Seehofer zu Beginn seiner Rede wichtig. Der Dank an die Sicherheitsbehörden. Denn die Anzahl der Straftaten sei so niedrig wie lange nicht. Die Aufklärungsquote sogar so hoch wie nie.
Bundeskanzlerin Merkel setzt beim Klimaschutz auf eine enge Zusammenarbeit mit der deutschen Autoindustrie. Gemeinsam müsse die Herkulesaufgabe bewältigt werden, den Verkehrssektor schnell klimafreundlicher zu machen, sagte sie zur Eröffnung der internationalen Automobilausstellung in Frankfurt. Dafür müsse unter anderem die Ladeinfrastruktur für E-Autos ausgebaut werden. Während des Rundgangs der Kanzlerin protestierten Umweltschützer gegen Autos mit klimaschädlichen Verbrennungsmotoren.
Auch in Zeiten der Klimadebatte. Die Kanzlerin übt den Schulterschluss mit den Autoherstellern. Politik und Industrie müssten an einem Strang ziehen, erklärte Merkel zur Eröffnung der internationalen Automobilausstellung. Sie begrüßte die Bemühungen der deutschen Autobauer beim Ausbau der Elektromobilität. Es bleibe aber noch viel zu tun.
Denn wir müssen jetzt von heute bis 2030 40% der CO2-Emissionen im Verkehr reduzieren. Das sind die Vorgaben, die wir uns gesetzt haben, und um die Klimaziele zu erreichen. Und das ist eine Herkulesaufgabe für Sie und für uns.
Die CO2-Grenzwerte der EU können die Autohersteller nur einhalten, wenn sie in den nächsten Jahren mehrere Millionen E-Autos verkaufen. Dieses Ziel liegt in weiter Ferne. Die Anzahl der E-Autos in Deutschland ist zwar in den vergangenen 10 Jahren gestiegen, aber nur auf rund 110.000. Damit die Zahl schneller wächst, fordert die Autoindustrie von der Politik mehr Unterstützung.
Die notwendige Infrastruktur, der Aufwuchs erneuerbarer Energien, der Ausbau der Übertragungs- und Verteilnetze für CO2-neutralen Strom, eine intelligente Einbindung von Elektrofahrzeugen in den Stromsektor und der Aufbau einer Ladeinfrastruktur im privaten wie im öffentlichen Raum.
Mattes kündigte am frühen Abend an, er werde sein Amt als Präsident des Verbandes der Automobilindustrie zum Jahresende niederlegen. Und so bekommt die IAA immer mehr Schwierigkeiten. Viele Aussteller hatten bereits im Vorfeld abgesagt. Etliche, die noch da sind, mieten kleinere Flächen. Und Umweltaktivistinnen von Greenpeace protestierten gegen die noch immer große Zahl von Autos mit klimaschädlichen Verbrennungsmotoren auf der Messe. Für das Wochenende haben autokritische Verbände weitere Proteste angekündigt.
Der Luftreinhalteplan der Stadt Köln ist nach einem Urteil des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts in Münster rechtswidrig. Damit gab das Gericht einer Klage der Deutschen Umwelthilfe statt. Die Richter erklärten, für 4 stark belastete Straßen in Köln müssten Dieselfahrverbote in den Plan aufgenommen werden, um eine zügigere Einhaltung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid zu erreichen. Anders als das Verwaltungsgericht in Köln hält das OVG eine allgemeine Fahrverbotszone aber nicht für zwingend erforderlich.
Unter dem Motto Brummis im Blick sind bundesweit tausende Lkw kontrolliert worden. Wie hier in Bayern überprüfte die Polizei den technischen Zustand der Fahrzeuge sowie die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer. Ein Grund für die Aktion, die oft dramatischen Folgen von Lkw-Unfällen. Laut Deutschem Verkehrssicherheitsrat wurden im vergangenen Jahr fast 40.000 Menschen bei Unfällen mit Lastwagen verletzt.
Mit einer Reihe von Maßnahmen wollen Bundesregierung und Deutsche Bahn die Sicherheit an den Bahnhöfen verbessern. So sollen 1.300 zusätzliche Bundespolizisten eingesetzt werden. Außerdem will die Bahn die eigenen Sicherheitskräfte verstärken. Bis 2024 sollen zudem nahezu alle großen Bahnhöfe mit moderner Videotechnik ausgestattet werden. Hintergrund ist der Tod eines 8-Jährigen, der Ende Juli von einem psychisch kranken Mann vor einen einfahrenden Zug gestoßen worden war. Die Europäische Zentralbank hat ihre Geldpolitik weiter gelockert. Sie will damit die schwächelnde Konjunktur beleben. Von November an sollen die umstrittenen Anleihekäufe wieder aufgenommen werden, die erst zum Jahreswechsel eingestellt worden waren. Außerdem müssen Banken zum Teil höhere Strafsätze zahlen, wenn sie überschüssiges Geld bei der Notenbank parken. Die Geldpolitik der EZB, speziell der Null-Leitzins, ist umstritten, weil Sparer wie Banken darunter leiden.
Es war ein kräftiger Paukenschlag und das wenige Wochen vor dem Ende seiner Amtszeit. EZB-Präsident Mario Draghi präsentierte ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Ankurbelung von Wirtschaft und für kontrollierte Inflation. Neue Informationen seit unserer letzten Ratssitzung deuten auf eine länger anhaltende Wirtschaftsschwäche hin, auf erhebliche Konjunkturrisiken und auf eine weiterhin gedämpfte Preissteigerung. And muted inflationary pressures. Heißt konkret, Europas Wirtschaft steuert auf eine Rezession zu. Deshalb lockert die EZB erneut die Geldpolitik. Sie verschärft den Strafzins, den Banken zahlen müssen, wenn sie dort Geld parken. Sie beginnt ab November wieder die umstrittenen Anleihekäufe und sie verändert ihren Ausblick auf die Zinsentwicklung. Die Leitzinsen bleiben jetzt auf unbestimmte Zeit niedrig. Das trifft vor allem die Sparer, die nun noch weniger Erträge auf ihre Guthaben bekommen.
Jeder Sparer ist vor diesem Hintergrund dieser negativen Zinspolitik betroffen, weil es den Zinseffekt in der Zukunft so nicht mehr gibt und das dann direkt auf die Altersvorsorge jedes einzelnen Sparers zugreift.
Viele Beobachter befürchten, die EZB-Politik würde mittlerweile mehr schaden als helfen.
Anleger werden auf der verzweifelten Suche nach Erträgen, auf der verzweifelten Suche nach Zinsen dazu verleitet, zu viel Risiko zu nehmen, zu stark in Aktien zu investieren, in Immobilien.
Und damit steigt die Gefahr einer neuen schweren Wirtschaftskrise.
Mit den heutigen Entscheidungen verschärft die Europäische Zentralbank noch einmal drastisch ihre Niedrigzinspolitik und das für einen unbestimmt langen Zeitraum. Das bedeutet konkret, eine Zinswende ist auf Jahre hinaus nicht in Sicht.
Auf Druck des Parlaments hat die britische Regierung ein Papier veröffentlicht, das die Folgen eines ungeregelten Brexit beschreibt. Darin wird unter anderem vor Versorgungsengpässen bei Lebensmitteln und Medikamenten gewarnt. Das Dokument war bereits vergangenen Monat einer britischen Zeitung zugespielt worden. Oppositionspolitiker riefen die Regierung dazu auf, das Parlament umgehend wieder einzuberufen. Die Regierung wies die Forderung zurück.
Unbehelligt von seinem Parlament eilte Johnson heute von Fototermin zu Fototermin. Auf der Themse kündigte er den Bau eines neuen Kriegsschiffs an. Mit Schulkindern bastelte er an einem Spielzeug-Containerschiff. Ob diese und andere Waren allerdings demnächst noch so einfach auf die Insel gelangen, ist unklar. Denn heute veröffentlichte die Regierung ihre Planung für den Worst Case bei einem chaotischen Brexit. Ganze 5 Seiten, auf denen von Versorgungsengpässen und öffentlichen Unruhen die Rede ist.
This is a worst-case scenario.
Das sind unsere Annahmen für den schlimmstmöglichen Fall, damit wir Vorsorgemaßnahmen treffen können, damit das nicht passiert. Hier sage Johnson einmal mehr die Unwahrheit, erklärte die schottische Regierungschefin. Das identische Papier habe ihr bereits im Sommer vorgelegen. Damals aber hieß die Überschrift noch grundlegendes Szenario. Die Regierung wird erklären müssen, wie es zu der neuen Überschrift kommt. Das heißt, die Regierung hat möglicherweise das eigentliche Worst-Case-Szenario heute gar nicht veröffentlicht, sondern die Öffentlichkeit stattdessen mit einer harmloseren Variante zu beruhigen versucht. Aber auch so sind die Vorhersagen für einen No-Deal schon dramatisch genug. Die Rufe nach einer Rückkehr des Parlaments werden deshalb jetzt auch immer lauter. In der kommenden Woche wird der Supreme Court darüber entscheiden, ob die parlamentarische Zwangspause legal war. Sollte das höchste britische Gericht gegen ihn entscheiden, dürfte es eng werden für Boris Johnson.
Pharmaunternehmen ziehen sich offenbar zunehmend aus der Antibiotika-Forschung zurück. Das haben Recherchen des Norddeutschen Rundfunks ergeben. Nach den Branchenriesen Novartis, Sanofi und AstraZeneca bestätigte nun auch einer der weltgrößten Pharmakonzerne, Johnson & Johnson, keine weiteren Antibiotika in der Entwicklung zu haben. Ärzte sehen darin ein Problem, weil immer mehr Krankheitserreger auftreten, die gegen bekannte Antibiotika resistent sind.
Ohne Antibiotika wären Infektionen schwer zu behandeln. Doch durch resistente Keime verlieren diese Mittel ihre Wirkung. Eine Gefahr für die gesamte Medizin.
Wenn wir keine schlagkräftigen Antibiotika mehr zur Verfügung haben, können wir die Intensivmedizin und die Operationen, die wir derzeit machen, können wir in dieser Form nicht mehr durchführen.
Die EU-Behörde für Infektionskrankheiten beobachtet die Entwicklung bereits heute mit großer Sorge.
Nach unseren Schätzungen sterben jedes Jahr 33.000 Menschen in der EU an den Folgen von Infektionen mit resistenten Keimen.
Deshalb müssten dringend neue Wirkstoffe entwickelt werden. Doch das lohne sich nicht, sagen immer mehr Pharmafirmen. Denn neue Antibiotika sollen nur selten eingesetzt werden, damit sie ihre Wirkung nicht verlieren. Schlecht für das Geschäft.
Die großen Pharmaunternehmen sind eigentlich fast alle ausgestiegen. Und wir sehen, also jedes Jahr steigt noch ein oder zwei aus, weil sie andere Bereiche priorisieren, in denen sie mehr Geld verdienen können.
Auch der weltgrößte Gesundheitskonzern Johnson & Johnson entwickelt nach NDR-Informationen keine Antibiotika mehr. Der Internationale Pharmaverband fordert nun für neue Antibiotika mehr Geld vom Staat oder den Krankenkassen. Auch dann, wenn sie nur als Notfallreserve dienen.
Wenn wir durch all diese Hürden, überall diese Hürden ein Medikament, ein neues Antibiotikum entwickelt haben, da muss man auch bereit sein, etwas dafür zu bezahlen.
Das Bundesgesundheitsministerium schreibt dazu, es wolle sich dafür einsetzen, dass auf europäischer Ebene weitere Anreize für die Antibiotikaentwicklung geprüft würden. Details könne man aber nicht nennen.
Einen ausführlichen Bericht zum Thema können Sie heute Abend im Magazin Panorama sehen, um 21.45 Uhr hier im Ersten. Mehr zur Antibiotika-Forschung gibt es auch auf tagesschau.de.
Spaniens Mittelmeerküste ist von heftigen Unwettern heimgesucht worden. In der Gemeinde Ontinyent nahe Valencia fielen laut spanischem Wetterdienst innerhalb von 24 Stunden fast 300 Liter Regen pro Quadratmeter. Der Fluss Clariano trat über die Ufer, etwa 150 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. In der Provinz Alicante kamen 2 Menschen ums Leben. Für die Küstenregion wurde eine Unwetterwarnung herausgegeben.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 13. September.
Ein Tiefausläufer lenkt heute Nacht in den Norden Deutschlands Wolken, die morgen die Mitte erreichen. Im Süden bleibt es unter Hochdruckeinfluss freundlich und dort funkeln heute Nacht oft die Sterne, während sich von der Nordsee dichtere Wolken ausbreiten, die im Nordwesten sowie in Küstennähe ab und zu Regen bringen. Morgen verlagern sich diese Wolken mit etwas Regen in die Mitte. Im Süden überwiegend sonnig und auch im Norden gibt's am Nachmittag eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. Am Niederrhein heute Nacht milde 17, an den Alpen frische 7 Grad. An der See morgen 17 bis 18, am Hochrhein sommerliche 26 Grad. Am Samstag verbreitet sonnig, ein paar Wolken gibt's bevorzugt im Süden sowie in Küstennähe, wo es am Sonntag etwas regnet. Sonst weiterhin sonnig, am Montag wechselhafter, aber es bleibt warm.
Um 22.15 Uhr geht es in den Tagesthemen ums Geld. Ingo Zamperoni fragt, was die Entscheidung der EZB für die Sparerinnen und Sparer in Deutschland bedeutet. Und wir waren zuerst da, warum die Urbevölkerung der Sami gegen den schwedischen Staat klagt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.